Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux. Ausgabe, ja, sagen wir mal Ausgabe 1 im Jahr 2009. Und ich habe heute bei mir den Herrn Karl Klinkes, ehemaliger Mitarbeiter bei IBM und war lange Jahre im Entwicklungslabor in Böblingen tätig. Hallo, Herr Klink.
Hallo.
Ja, wunderbar. Freut mich, dass Sie es geschafft haben, ins Studio zu kommen. Wir würden uns heute ein bisschen über Mainframes unterhalten. Aber zuerst einmal, was haben Sie überhaupt bei der IBM gemacht die letzten Jahre? Oder Jahrzehnte, muss man ja glatt sagen.
Ja, es sind auf alle Fälle Jahrzehnte gewesen. Ich war fast 40 Jahre bei der IBM und das meiste der Zeit, also über 30 Jahre im Management. Und die Hauptverantwortung war die Betriebssystementwicklung. Und da wir im Radio Tux sind, auch die Entwicklung für Linux auf dem Großrechner.
Ah ja, das ist ja schön. War das eine spannende Arbeit?
Ja, das war sehr spannende Arbeit. Die war also gar nicht so einfach in der IBM zu verwirklichen. Denn man weiß ja, dass das Linux kostenfrei ist oder quasi kostenfrei ist. Und als wir das versucht haben, auf den Großrechner zu bringen, kamen dann sofort die Bedenken, dann verlieren wir unser Geld von den Großrechnern. Betriebssystemen, die wir sonst auf den Rechnern haben. Das war also schon ein großes Problem.
Die normalen Leute kennen jetzt vielleicht einen Laptop, die kennen einen PC, die haben vielleicht auch schon mal was von Supercomputern gehört, aber was ist jetzt ein Großrechner oder ein Mainframe?
Ein Mainframe ist, oder wie der Großrechner ist das, wie man auch schon sagt, ein großer Rechner, aber die History von den Großrechnern kommt von der Datenverarbeitung. Die Stärke ist, große Menge Daten zu verarbeiten, wie es zum Beispiel in Banken, Versicherungen, eigentlich allen, nehmen Sie die 500 größten Firmen in Deutschland, die dürfen die meisten Großrechner haben. Fast alle Banken weltweit haben Großrechner. Und es geht einfach darum, viele Transaktionen zu verarbeiten. Was ist eine Transaktion? Sie gehen an einen Geldautomaten, wollen Geld abheben, das ist zum Beispiel so eine Transaktion. Und es wollen Tausende zur gleichen Zeit, Hunderttausende, vielleicht Millionen. Und das handelt alles ein Großrechner ab. Mhm. Aber vielleicht nochmal zurückzukommen zu dem Linux. Ist mal vielleicht interessant, wie wir dazugekommen sind.
Also das würde ich später machen. Ich würde erstmal so ein bisschen abhandeln, überhaupt, was ein Großrechner ist, dass man ein bisschen Gespür dafür bekommt. Also es gibt ja neben den Großcomputern gibt es auch noch Supercomputer. Die machen jetzt was anderes. Die sind nicht dafür da, dass da große Transaktionen laufen? Oder was ist der Unterschied zwischen einem Supercomputer und einem Mainframe?
Also der Supercomputer ist eigentlich noch der viel größere und viel schnellere Computer. Und der Unterschied von der Anwendung ist relativ einfach. Der eine versucht, Daten zu verarbeiten und der andere macht im Prinzip Riesenrechnungen. Wenn Sie zum Beispiel eine Simulation haben, zum Beispiel eine Wettersimulation, oder eine Fahrzeugsimulation, Flugsimulation, so haben sie unendlich viele Daten, die sie dort in linearen Gleichungssystemen errechnen müssen. Und das kann der Supercomputer irre schnell. Ein Riesenunterschied ist auch in der Größe selbst. Ein Mainframe, den können Sie heute auf 1 bis 2 Quadratmeter hinstellen, ohne die Ein-Ausgabegeräten. Ein Supercomputer, der größte Supercomputer der Welt, den es heute gibt, da brauchen Sie ein Fußballfeld, um den aufzustellen. Man sieht also, allein da sind Riesenunterschiede.
Und so ein Supercomputer besteht auch aus vielen kleinen Einzelnen, die zusammen einen Cluster bilden, oder?
Ja, der Supercomputer von der Art und Weise sind viele parallele Rechner. Ist mal völlig egal, ob sie mehr Kernrechner haben oder mehr Prozessoren, aber es sind Tausende, vielleicht auch Hunderttausende von verschiedenen Rechnern, die parallel Dinge rechnen. Jetzt, wer Mathematik kennt, zum Beispiel, wenn wir eine Matrix haben von vielleicht 1 Million auf 1 Million, dann kann der diese Matrix zum Beispiel multiplizieren, 1 Million auf 1 Million in einer Stufe machen. Also wahnsinnig schnell.
Und so ein Mainframe, der hat im Gegensatz dazu einfach viele Daten. Wo speichert er die?
Ja, die Daten werden gespeichert auf externen Geräten. Das ist so eine ganze Hierarchie. Wenn man es mal ganz extern nimmt, dann fängt es bei den Platten an, geht über Bandeinheiten und alles Beliebige, was Sie sich vorstellen könnten, kann man da anschließen. Also zum Beispiel Geräte, wo Bild verarbeiten oder solche Dinge, das können Sie alles anschließen an den Großrechner. Aber in der Regel, wenn Sie so eine Bank nehmen oder Versicherung, dann stehen dort 100 oder 1000 oder mehrere tausend Platten- und Bandeinheiten, wo die Daten drauf sind. Und es geht weit in den Terabyte-Bereich rein, was dort gespeichert wird.
Eine Zeit lang hat man ja mal gedacht, Mainframes würden aussterben. Die braucht keiner mehr. Das gibt die Server, das gibt irgendwie die Großrechner, die Supercomputer. Wir brauchen eigentlich noch Mainframes. Aber irgendwie hat sich das Ganze ist doch noch geblieben. Gibt es dafür irgendeinen Grund?
Ja gut, da kommt ja der Name Herr Dinosaurier. Die sind ja ausgestorben für die Großrechner. Und es war so, in den 90er Jahren kam das Client-Server-Geschäft auf, was ja sehr interessant ist. Man hat viele einfache Rechner parallel geschaltet, die sind billiger gewesen und das ging auch einige Zeit lang gut. Aber wenn die Workload weiter steigt, dann haben sie ganze Server-Farmen. Ich habe mal in Frankfurt so ein Rechenzentrum von einer Bank angeschaut, die zum Beispiel alle Bankautomaten in Deutschland betreut und da hatten die als Vergleich eine Zeit lang so einen kleinen Server gehabt. Und das bedeutet, die hatten 5000 verschiedene Rechner mit in der Regel Unix-Betriebssystemen in Racks stehen und das quasi 100 Meter lang. Und das können sie im Prinzip ersetzen durch einen einzigen Großrechner, der jetzt wieder auf den 2 Quadratmeter steht. Das bedeutet, sie brauchen dann wesentlich weniger Betreuungszeit. Es ist irgendeiner, das wird alles andere, macht er automatisch.
Wie bedient man so einen Großrechner? Also reicht da eine Person, die da davor sitzt und sich die ganze Zeit anguckt, was der Großrechner macht oder wie?
Also wenn man das reine Bedienen nimmt, dann hat man dort so 1, 2, 3 Leute. Aber natürlich ist dort viel mehr. Man muss ja auch vorbereiten, wo die Daten alle abgespeichert sind. Also in der Regel hat so eine Firma schon 10, 20, 30 oder gar mehr Leute, die quasi zur Betreuung des Großrechners sind. Die eigene Einzigbedienung ist das, der Großrechner hat im Prinzip einen eigenen ThinkPad, sogar 2, einer könnte kaputt gehen, drin. Und das bedeutet, dann fährt man sich raus und dann kann man über den ThinkPad quasi direkt an dem Großrechner den ganzen Rechner bedienen. Man kann die Ausgabepfade bestimmen und über alle diese Dinge.
Aber jeder von uns hat irgendwie schon mal einen Großrechner benutzt. Also wir hatten vorhin das Beispiel mit der Kreditkarte oder mit dem Geldautomaten. Gibt es noch andere Sachen, wo ich jetzt, sagen wir mal indirekt eventuell, mit einem Großrechner zu tun habe?
Also ich nehme fast an, dass Sie in 90% der Fällen, wo Sie irgendwas mit Daten zu tun haben, mit dem Großrechner zu tun haben. Selbst wenn Sie zu dem Versicherungsvertreter kommen oder der zu Ihnen kommt mit seinem ThinkPad, dann werden die Daten von dem seinem ThinkPad direkt zum Großrechner gehen. Das bedeutet fast überall. Und wir sind ja hier in der Hochschule für Medien. Ich bin sicher, dass auch viele der Daten, die jetzt für Filme und so weiter sind, auf Großrechnern gespeichert sind, einfach weil die Kapazität dort wesentlich größer ist, sowas zu speichern.
Aber heutzutage hat man doch auch riesen RAID-Systeme, die man irgendwo dranhängen kann. Da braucht man doch die Daten eigentlich nicht mehr auf einem Mainframe, in Anführungsstrichen teuren Mainframe zu haben, oder?
Sie brauchen sie nicht unbedingt dort, aber der Mainframe bedient im Prinzip die Daten optimaler als alle anderen Rechner. Das bedeutet, wenn Sie zugreifen wollen, Sie verarbeiten der Zeiteinheit wesentlich mehr Daten in dem Großrechner.
Okay, also, dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen drauf ein, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also irgendwann, die IBM kennt man vielleicht noch, da hat Hermann Hollerith hat irgendwann mal angefangen, irgendwelche Maschinen zu bauen und daraus ist dann irgendwann mal die IBM entstanden. Wie kam jetzt diese Mainframe-Geschichte auf, also gerade der Entwicklungsschritt dahin?
Ja gut, das begann so, also die Rechner begannen ja in den 40er, 50er Jahren, wo es dann wirklich Rechner gab, die man als Rechner bezeichnen konnte. Und da gab es ja zwei Zweige. Das eine waren mehr die Rechner, die gerechnet haben, also mit Daten. Und das andere waren mehr die Tabelliermaschinen. Das war die damals die Datenverarbeitung für die Finanzabteilungen und für die Buchhaltung gemacht hat. Und es gab dann damals, sowohl von der IBM als auch von vielen anderen Firmen, viele Rechner. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Programm geschrieben hat und wollte einen neuen Rechner kaufen, muss das Programm neu schreiben. Dann ging die IBM her und hat damals gesagt, wir wollen eigentlich ein Rechnersystem machen für alles, was man in Sache der Datenverarbeitung und Computerei tun kann. Und das war so der Beginn der Mainframes, war etwa 1962, als die IBM beschlossen hat, wir wollen eine Architektur haben, ein Betriebssystem Und das soll alles abdecken, was gerechnet wird. Das war quasi der Anfang der Großrechner. Hieß damals System 360. Und zwar nicht wegen dem Jahr 360, sondern weil man 360 Grad quasi rundum im Kreis alles bedienen wollte. Und damals waren die Rechner noch relativ klein. Also nehmen Sie mal den Speicher an. Der kleinste Großrechner 1965 hat etwa 4 Kilobyte Speicher. Der größte etwa 64 Kilobyte. Und das war alles in kleinen Kernen, Magnetkernen gespeichert, die mit Drähten durchzogen werden mussten. Das war so quasi der Anfang der Großrechner. Die sind dann sehr schnell rapide gewachsen. Und zum Beispiel so 10 Jahre später war der Speicher schon ein Megabyte. Und heute kennen wir ja, wir haben Großrechner. Speicher ist heute kein großes Geschäft mehr. Nee. Großrechner haben so viel Gigabyte, wie sie in ihrem ThinkPad auch haben. Sie
können beliebig haben. Ja, Terabyte und so sind wir schon, oder? Wo kommt eigentlich der Name Mainframe her?
Wenn Sie sich die Rechner vorstellen, auch heute noch, dann ist ja die Rechner, die stehen ja in einem Stahlgerüst. Also quasi. Und das Gerüst heißt Frame auf Englisch. Und damals hat man eben mehrere Frames gehabt. In einem war der Rechner drin, in einem war die Platteneinheit drin, in einem war das Netzgerät drin. Und der Mainframe ist einfach der wichtigste Frame, im Prinzip die wichtigste Kiste, die da stand. Und das war der Mainframe.
Aus dieser 360-Architektur sind dann eine Reihe von anderen Architekturen oder ist diese Linie immer weitergegangen? Also, wenn man das jetzt bis zu heute zurückverfolgt, dann?
Die Strategie war die, und man hat die fast 100% immer verfolgt, dass man kontinuierlich die Strategie weiterentwickelt hat, sodass alte Programme, die man auf der alten Architektur geschrieben hat, auch in der neuen Architektur laufen konnte. Aber natürlich, durch die Schnelligkeit der Rechner, musste man immer neue Algorithmen und neue Strategien entwickeln. Das wurde neu dazugebaut, aber die alten funktionieren immer noch.
Das heißt also, heute funktionieren auch noch Programme, die man in den 60er Jahren geschrieben hat.
So ist es. Wenn Sie zum Beispiel hergehen, das kennt kaum jemand, wenn Sie RPG nehmen, das war ein Compiler, der häufig benutzt wurde in den 60er und 70er Jahren. Und da entstehen irre viele Programme, bestehen da heute noch, die laufen noch. Meistens hat der Kunde gar keinen Source-Code mehr, das bedeutet, er kann keine Änderungen machen, da hat die Programme aber immer noch am Laufen.
Wie Kunden betrifft das? Also ist es tatsächlich so, dass viele Banken oder so noch mit Programmen arbeiten, die aus den 60ern sind?
Also ich würde nicht sagen unendlich viele, aber doch sehr viele Programme gibt es noch, die aus den 60ern sind. Wenn Sie COBOL nehmen, COBOL gab es ja auch schon in den 60er Jahren und das COBOL hat sich nicht so verändert, dass Sie die Programme von damals nicht laufen lassen können.
Aber da brauchen wir auch das Know-how, oder? Da muss man doch auch jemanden haben, der das noch alles versteht, oder?
Ah gut, bei COBOL ist es so, werden immer noch die meisten Programme auf den Großrechnern in COBOL geschrieben und da haben sie sehr viele Programmierer, die COBOL können.
Jetzt, heutzutage hat sich dieses System 360 dann weiterentwickelt und man nennt das eher Z-Series, oder?
Z-Series, ja.
Und das ist eigentlich immer noch das, wovon man redet, wenn man Großrechner meint, oder?
Das ist der Großrechner, von dem man heute redet. Es ist allerdings so, dass die Konkurrenz zur IBM dort nicht mehr sehr groß ist. Es gibt noch Fujitsu, die Großrechner machen. Ansonsten gibt es nicht mehr sehr viele Firmen, die Großrechner machen. Weil die sind nicht nur teuer im Kaufen, sondern auch teuer in der Herstellung. Wenn Sie zum Beispiel so ein Betriebssystem der Großrechner nehmen, dann würde ich mal sagen, wenn man das heute entwickelt, würde, dann bräuchte man 10.000 oder 20.000 oder mehr Mannjahre oder Personenjahre, um sowas zu entwickeln. Aber ich würde mal sagen, man könnte das nicht mehr nachvollziehen, was dort drin ist.
Trotzdem gab es auch bei der IBM so ein bisschen, sagen wir mal, Entwicklungen, die nebeneinander gelaufen sind. Dann für dieses Betriebssystem, also für diese 360, hat man ein Betriebssystem entwickelt. Ja. Und da hat man den nicht nur. Also man hat eins entwickelt, aber das war noch nicht ganz fertig? Oder wie war das?
Ja, man hat sich ja vorgenommen gehabt, nur ein Betriebssystem zu haben. Und man muss sagen, davor gab es in keinem Rechner Betriebssystem. Das waren höchstens Fragmente. Und es war schon enorm, was diese Damen und Herren damals wirklich an Algorithmen in dem Betriebssystem entwickelt haben. Nur Sie können sich auch vorstellen, niemand von denen hat jemals so ein großes Programm vorher entwickelt gehabt. Das bedeutet, die haben keine Ahnung gehabt, wie lange sie brauchen dazu. Und da gibt es vielleicht eine nette Story, die kann ich gerade mal erzählen. Der Chef der IBM, der Watson, der dafür die Gante verantwortlich war, hat natürlich seine Hardware verstanden, aber nicht verstanden, was die paar Hansel tun, die quasi Software entwickeln und warum die so lange brauchen. Er ist dann nach Poughkeepsie gefahren, das ist eigentlich die Heimat der Großrechner-Software und auch der Großrechner-Hardware, und hat den Leuten beibringen wollen, dass sie sich beeilen sollten. Er kam in das Zimmer des Chefprogrammierers rein. Der Chefprogrammierer lag gerade auf der Couch und schlief. Der hatte so viel zu tun, der ging gar nicht mehr nach Hause. Wenn er müde war, hat er sich hingelegt, nach 2 Stunden stand er auf und programmierte weiter. Er hat ihn angehascht, hat gesagt, was ist denn da los? Der sprang auf und hat quasi den Chef der IBM aus dem Büro geworfen. Und hat gesagt, wenn er hier verschwindet, dann würde es viel schneller gehen. Also man sieht, das war eigentlich eine Zeit, wo es sehr schwierig war. Und aus der Zeit heraus kam dann das Betriebssystem, das hieß damals OS 360. Aber als man nahezu fertig war, stellte man fest, es lief gar nicht auf den kleinen Rechnern. Das brauchte nämlich mindestens 64K Speicher. Wir wollten aber mit 4K Speicher machen. Also musste schnell innerhalb von etwa 6 bis 8 Monaten ein neues Betriebssystem aus dem Boden gestampft werden. Das war damals das DOS 360, heute immer noch von der IBM vertrieben als ZVSE. Und das hat sich die ganze Zeit drüber gehalten.
Aber dieses andere Betriebssystem, als man dann 64 Kilobyte hatte, wurde auch weiterentwickelt.
Ach, wir hatten zwischendurch 4 oder 5 Betriebssysteme, die weiterentwickelt wurden, aber quasi die beiden, die überlebt haben, ist das ZOS und das ZVSE. Und dann noch ein drittes, auf das wir vielleicht noch zu sprechen kommen, das ist das ZVM. Mhm. Das sind die 3 Betriebssysteme, die da laufen. Die 2 wie ZVSE, mehr für die kleinen und mittleren Kunden, und ZOS für die großen Kunden, wie die große Bank, Deutsche Bank und solche Firmen.
Und da gab es nie Bestrebungen, das mal zusammenzuführen, dass man da nicht eigentlich Doppelentwicklungen hat, wenn man jetzt ein Betriebssystem oder 2 Betriebssysteme für eigentlich die gleiche Hardware entwickelt?
Das gab es schon, aber im Prinzip hatten die beide verschiedene Strategien. Die eine Strategie von ZOS ist, die mussten immer den größten Rechner, den schnellsten Rechner mit 100% der Funktionalität implementieren und unterstützen. Das ZVSE konnte immer sagen, wir unterstützen nur 80% der Funktionen und die aber optimal, sodass der Kunde wenig wissen muss. Und jetzt kommen wir, wenn wir zurückkommen, also bei VSE reicht wirklich 1 bis 2 Mitarbeiter, um das alles zu tun, was im ZOS vielleicht 30, 40 Mitarbeiter tun mussten. Und die Kunden, da die kleiner waren, wollten die auch nicht so viel bezahlen. Also hat der kleine Kunde ein Betriebssystem gekriegt, das nicht so teuer war. Und der große hat eins, das alles konnte und teuer war.
Und das ist tatsächlich, diese ZOS ist dann auch wesentlich teurer.
Das ZOS ist wesentlich teurer, wobei natürlich die Funktionalitäten heute schon näher sind. Das ZVSE kann auch sehr viel, aber es kann jetzt die ganz großen Rechner nicht bedienen. Und hauptsächlich in den letzten Jahren hat es eine ganz andere Strategie. Hier sicher auch interessant. Das ZVSE muss ja im Prinzip alles unterstützen. Alle die neuen Web-Anwendungen und so weiter. Und das war einfach mit der Mannschaft nicht machbar. Also hat man Linux genommen, hat es quasi in die gleiche Maschine gesteckt und lässt nun alle Anwendungen, die modern sind und so geschrieben sind, auf Linux laufen. Und alles das, was schon besteht oder in alten Programmen geschrieben wird, läuft auf dem VSE. Die sind eng gekoppelt mit einer unheimlich schnellen Verbindung. Und der Kunde merkt überhaupt nicht, welche Anwendung läuft auf Linux, welche läuft auf VSE. Und so hat man quasi eine preisgünstige Entwicklung für den VSE-Kunden gehabt. Und trotzdem kann er alles drauf laufen lassen.
Aber könnte nicht der VSE-Kunde dann, sagen wir mal, in irgendwelchen Jahren, wenn nichts mehr auf diesem ZVSE passiert, nicht komplett nach Linux gehen?
Könnte auch, wäre ja gar kein Problem. Denn ich meine, er kann ja sehr viele Linux auf dem Großrechner laufen lassen und könnte dann darüber gehen. Das Problem dürften wahrscheinlich die Daten sein. Weil der Kunde hat in der Regel sehr viele Daten, die nur von VSE zugreifbar sind. Vielleicht kommt es eines Tages so weit, dass das VFB nur noch der Datenmonitor für die Linux ist. Mhm. Könnte sein, ist aber nicht abzusehen. Die Kunden fahren traditionell ihre Programme und es bewegt sich eben sicher einiges nach Linux rüber, aber die alten Programme sind alle noch sehr wichtig.
Gibt es da irgendwelche Daten, wie viele Leute ZVSE einsetzen, wie viele das auf Linux machen, wie viele das auf ZOS machen? Oder?
Es gibt Daten, aber ich kenne die auch, aber die IBM möchte diese nicht so preisgeben. Aber lass einfach mal sagen, es sind weltweit sicherlich einige tausend VSE-Kunden und vielleicht nur eine Faktor 2 bis 3 mehr ZOS-Kunden, die es auch weltweit gibt.
Und mittlerweile setzen viele ZVSE-Kunden halt auch Linux ein.
Viele setzen Linux ein, weil das optimal ist. Sie können dann sehr viele Anwendungen, die sie seither nicht benutzen konnten, schmeißen sie einfach Linux drauf. Und dann haben sie die Anwendung auch und die kann sogar natürlich auf Daten von VSC zugreifen.
Was hat so ein Mainframe an Hardware drin? Also wir haben schon kurz drüber geredet, also da gibt es einmal die Ausgabegeräte. Das kann alles Mögliche sein. Das kann Speicher sein, das kann Drucker, Plotter, was weiß ich sein.
Und die stehen ja daneben.
Die stehen einfach im gleichen Raum.
Ja, oder woanders. Also oder man kann ja auch woanders hinstellen. Es gibt verschiedene Ansteuerungen, die können bis zu 10, bis zu 100 Meter weg sein oder so. Man kann da verschiedene Möglichkeiten.
Und dann gibt es nochmal diesen ganz großen Schrank, den man jetzt tatsächlich Mainframe nennt. Was ist denn da eigentlich alles drin? Also ich denke mal, da muss ja irgendwie Power drin sein. Also da müssen Netzteile drin sein. Mehrere wahrscheinlich sogar, oder?
Ja, in der Regel ist in dem Großrechner alles doppelt drin. Das bedeutet, der Großrechner soll ja ausfallsicher sein. Das bedeutet, wir haben eine Verfügbarkeit von 5,9, also 99,999%. Und damit ist natürlich schon mal nötig, dass man Dinge zweimal drin hat. Fangen wir ganz einfach an bei den Netzteilen. Das geht über die Lüfter. Natürlich sind die Prozessoren da drin, verschiedene Prozessoren zusammengepackt in Box. Und auch dort hat es Prozessoren, die sind nur da, um einzugreifen, wenn andere Prozessoren ausfallen. Es hat die Ansteuerung für Netzwerke drin, alles, was ein normaler Rechner auch drin hat, alles etwas umfangreicher. Aber nicht von der Größe, sondern einfach von der Geschwindigkeit.
Das heißt, da ist auch ein Kühlungssystem drin. Das ist Luftkühlung, ist es Wasserkühlung oder beides? Oder?
Also wir hatten früher immer Wasserkühlung. Wir sind einige Zeit lang in den 90er Jahren zu Luftkühler übergegangen. Aber die Rechenkapazität, die jetzt im engsten Raum zusammen ist, tatsächlich mit mehr Kernrechnern und mehr Prozessorrechnern, ist die Abwärme so groß, dass man mindestens für den Teil und bei den ganz großen Rechnern wieder zur Wasserkühlung übergeht.
Also ich sage jetzt einfach mal, das sind die Prozessoren sind CPUs, da kann man sich ja drüber streiten, wie man die auch immer nennt. Wie viele CPUs passen da denn so ein Mainframe rein?
Ich nenne sie immer PUs, dass man nicht durcheinander bringt mit CP oder sowas. Macht aber keinen Ausdruck. Aber sie können bis zu 64 Prozessoren da rein haben.
Die kann dann alle der Kunde benutzen?
Die kann nicht alle der Kunde benutzen, sondern manche von den Prozessoren sind, wie schon gesagt, Spares. Das bedeutet, die werden dann benutzt, wenn der Prozessor ausfällt. Und es sind Prozessoren mit verschiedenen Eigenschaften. Sie haben den allgemeinen Prozessor, den Sie jetzt vielleicht CPU nennen können, der ganz normal ist. Sie können aber auch Spezialprozessoren drin haben, auf denen nur Linux läuft, auf denen nur Java läuft, auf denen nur DB2 läuft und in Zukunft wahrscheinlich auch noch zusätzliche Prozessoren, auf denen nur ganz bestimmte Dinge laufen. Das sind aber von der Hardware-Technik die gleichen Prozessoren, die werden nur durch Software, also durch Microcode, anders gesteuert. Man kann also zum Beispiel einen Prozessor für Linux umfunktionieren zu einem normalen Prozessor.
Das heißt also, ich habe maximal diese 64. Mhm. Gut, aber wenn ich jetzt nicht 64 brauche, ich brauche nur einen, das geht auch, oder?
Ja, Sie können natürlich großartig mit einem Prozessor kriegen. Das geht sogar viel besser. Sie kriegen den Großrechner, Sie wissen vielleicht gar nicht, wie viele Prozessoren da drin sind. Sie sagen, ich möchte einen, dann schaltet die IBM Ihnen einen frei. Wenn Sie morgen merken, Sie brauchen mehr Load, dann rufen Sie die IBM an und ich weiß nicht genau wie lange, aber innerhalb von Stunden oder sowas können Sie den nächsten freigeschaltet kriegen, müssen natürlich entsprechend mehr bezahlen. Und so kann man das machen, so kann man auch die Prozessoren umfunktionieren, mehr zu Linux oder mehr zu Zentralprozessoren.
Das heißt aber, die laufen da auf jeden Fall alle, selbst wenn ich jetzt als Kunde sage, ich will nur einen.
Na gut, dann sind sie drin und sind halt totgestellt. Das bedeutet, sie haben nur die Kapazität dieses einen.
Okay, aber die verbrauchen doch trotzdem Strom, oder? Wenn die da drin sind?
Ich würde sagen, nur unwesentlich. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich würde sagen, von der Stromverbrauch, ja, wahrscheinlich brauchen sie, aber das ist eigentlich nicht eine große Menge.
Nicht? Man könnte jetzt argumentieren, wenn da so und so viele Prozessoren einfach so laufen, ohne dass ich sie als Kunde verwenden kann, ist das ja schon ein bisschen, ja, Verschwendung.
Also ich bin jetzt kein Hardware-Spezialist, ich bin mehr der Software-Spezialist, aber ich würde mal annehmen, dass wenn die nicht freigeschaltet sind, dass die nur Minimum so wie Standby Strom verbrauchen. Denn die IBM hat ja sehr großes Interesse an dem Green IT. Das bedeutet, sie macht schon seit Jahren einiges, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Sieht man zum Beispiel in Supercomputern, in der Supercomputerliste von Green IT gibt es nur IBM-Rechner.
Okay. Also das, da wird schon drauf geachtet.
Ja, das ist ein besonderes Anliegen der IBM, einfach auch wenig Energie für die Rechner zu brauchen.
Hm. Weil das ist ja heute bei der globalen Erwärmung, das ist ja schon ein Thema.
Natürlich, und die Kunden gucken auch drauf. Man sieht ja auch einen Haufen Reklame von der IBM im Fernsehen und überall, wo sie Reklame macht mit dem Green IT.
Aber so richtig, ob das jetzt weniger oder mehr Strom verbraucht als ein Supercomputer, gibt es da irgendwelche, wissen Sie da, sind da irgendwelche Daten vorhanden oder kann man das so jetzt einfach nicht sagen?
Also ich habe die Daten nicht, aber allein von der Größe der Menge der Recheneinheiten, die parallel laufen, nehme ich an, dass ein Supercomputer schon eine immense Menge mehr Energie verbraucht wie ein Großrechner. Hm.
So ein Mainframe braucht sicher auch RAM. Der ist auch ganz normal, oder
ja.
Was ist das?
Das sind eigentlich recht normale Teile der Speicher, allerdings speziell ausgesuchte Speicher. Also das bedeutet, wir legen einem Großrechner großen Wert darauf, auf die Verfügbarkeit, und der Speicher, der Großrechner, ist wesentlich größer von der Sicherheit, dass er verfügbar ist wie andere Rechner. Aber im Prinzip ist die Herstellung die gleiche. Man sucht dann einfach die guten aus, nimmt die in die Großrechner rein, und die anderen, die gehen wir in unsere ThinkPads oder sonst irgendwo rein.
Kann ich mir so ein Mainframe einfach kaufen? Wie sieht das eigentlich aus? Also
in der Regel kauft man den Mainframe nicht. Man mietet den Mainframe und zahlt dann einfach seine monatliche Miete. Und die sind schon ganz enorm teuer.
Wo stehen die Mainframes? Gibt es da extra Rechenzentrum oder hat jede Bank da in einem Keller irgendwie seine eigenen?
Also es gibt beides. Man kann ja seine Datenverarbeitung zur IBM oder zu anderen Firmen auslagern, die auch Großrechner stehen haben. Dann betreuen diese Firmen quasi die Hardware und die Software. Aber die eigentlichen Firmen, wie zum Beispiel Deutsche Bank, die haben ihre eigenen Rechenzentrum und dort stehen die Großrechner. Mhm. Meistens natürlich dann, also wenn man sehr große Sicherheit haben will. Ich kenne zum Beispiel aus Frankfurt, wie ich vorher angesprochen habe, schon eine Bank, die hat also ein Rechenzentrum auf der einen Seite der Straße und auf der anderen Seite der Straße das gleiche Rechenzentrum 1:1 nochmal aufgebaut. Und wenn das eine ausfällt, dann übernimmt das andere. Und nicht nur das, da steht ein riesen Schiffsmotor, also der Motor ist größer als der Rechner, da ist so 10 auf 10 Meter etwa, und der betreibt den Rechner, wenn wirklich der Strom ausfallen wird, auch über die ganze Zeit, sodass sie zum Beispiel ihr Geld abheben können.
Das sind so unterbrechungsfreie Stromversorgung oder sowas in der
das,
Art?
Das, ja, genau.
Ja, okay. Hat so ein Großrechner so eine Batterie drin, falls der mal ausfällt, dass der kurze Zeit noch entweder geordnet runterfahren kann oder...
Ja, der hat eine extra Batterie drin, und wenn ich richtig informiert bin, geht die so 20 Minuten bis eine halbe Stunde, und damit kann der Rechner, wenn der Strom ausfällt, alles geordnet runterfahren, sodass sie im Prinzip keine Datenverluste haben. Sowieso habe ich vielleicht vergessen zu sagen, der größte GAU, wenn Daten verloren gehen würden oder falsche Daten ankommen würden. Das heißt, man tut alles, dass die Daten immer und immer, auch egal was passiert, wenn Stromausfall ist oder Rechnerausfall ist, dass die Daten auch korrekt sind.
Was tut man da alles? Also, was gibt es da für Mechanismen, dass man wirklich sicherstellt, die Daten sind so oder bleiben so,
wie sie... Ja gut, das Einfachste ist, wenn Sie zum Beispiel eine Platte nehmen, dann können Sie das Mirroring nehmen. Das bedeutet, Sie spiegeln einfach die Daten, haben die Daten gleichzeitig auf zwei verschiedenen Platten.
Und da müsste aber noch irgendjemand überprüfen, ob auch wirklich die gleichen Daten geschrieben worden sind.
Das überprüft der Großrechner selbst wieder.
Ah ja, okay. Beim Großrechner... Da das ja schon jetzt eine Architektur ist, die es seit den 60ern gibt, ist auch viel experimentiert und viel ausprobiert worden. Also mal ein Thema würde ich jetzt mal sagen, Virtualisierung, was man heutzutage vielleicht auch kennt, aber das ist jetzt bei Großrechnern auch schon länger ein Thema.
Ja, das fing schon an, auch in den 60er Jahren, so 1967 gab es den ersten Großrechner mit der ersten Virtualisierung, das war damals die CP67. Und es waren die Anfänge der der Virtualisierung auf dem Großrechner. Mhm. Und die IBM hat die Strategie verfolgt, zwei verschiedene Betriebssysteme zu entwickeln. Das eine war ZOS und VSE auf der traditionellen Schiene. Und das zweite war damals VM, heute ZVM, auf der Virtualisierungsschiene. Und quasi seit Mitte der 70er Jahre hat es ZVM alle Algorithmen, die heute State of the Art sind, in der Virtualisierung enthalten. Und natürlich auch ist das ein sehr ausgereiftes Betriebssystem für die Virtualisierung, des ZVM, das wirklich ganz optimal mit der Großrechner-Hardware zusammenarbeitet. Denn dort ist die Verknüpfung sehr eng.
Das war aber reine Software-Virtualisierung damals, oder?
Das war reine Software-Virtualisierung. Die Hardware war identisch. Und man hat dann in den 80er Jahren, also Mitte der 80er Jahre, gesagt, man möchte auch Hardware-Virtualisierung und hat da das Prism erfunden. Das Prism heißt...
Ja, ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Irgendwas Resource, Monitor,
Okay, es ist im Prinzip der Manager, der die Virtualisierung managt. Das, was zum Beispiel normal das Kontrollprogramm in dem ZVM macht. Im Prinzip die Verteilung der Resources und so weiter eben.
Da steht auch keine. Mozilla Prism. Nee, das ist was anderes.
Das ist was anderes, ja. Im Prinzip ist es in der Hardware und da gibt es natürlich die verschiedenen Implementierungen. Manche Teile sind im Mikrocode, also in dem zur Hardware gehörigen Programm, aber auch viele Teile sind in der Zwischenzeit wirklich in der Hardware programmiert.
Ja gut, finde ich jetzt nebenbei auch nicht. Gut, also wir haben zum einen die richtige Hardware-Virtualisierung und diese Software-Virtualisierung.
Ja.
Da kann ich jetzt auf, sagen wir mal, ich kann jetzt auf einem Großrechner einfach dieses ZVM installieren.
Ja.
Was macht das dann? Ich kann darauf dann wieder richtige Betriebssysteme installieren.
Wenn Sie das ZVM installieren, dann können Sie beliebig, im Prinzip unter ZVM beliebig viele Gastsysteme haben. Und Sie können sie ganz einfach haben. Sie definieren einmal ein Gastsystem und können das dann beliebig klonen. Oder Sie definieren sich verschiedene Gastsysteme und können die drauf laufen haben. Jedes Gastsystem kann dann ein eigenes Betriebssystem haben. Auch verschiedene Betriebssysteme, die mir gerade geläufig sind, die auf dem Großrechner sind, ist das ZOS natürlich, ZVM, es ist das ZVSE, es ist das Linux VZ und es gibt noch ein spezielles Betriebssystem für Fluggesellschaften, den Namen habe ich gerade nicht, das läuft dann auch. Die können alle im Prinzip dort parallel laufen, mehrfach, hundertfach, so viel sie halt machen wollen. Wir haben schon ausprobiert mal mit einigen tausend Linux-Rechnern auf dem ZVM. Wenn Sie dagegen die Hardware-Virtualisierung nehmen, dann können Sie dort bis zu 64 Hardware-virtualisierte Systeme laufen lassen. Genau gleich wieder mit verschiedenen Betriebssystemen.
Was ist jetzt besser? Schwere Frage, oder?
Nee, die ist relativ einfach. Wenn Sie mit Prism auskommen können und es für Sie optimal ist, dann ist die Hardware immer schneller wie die Software. Das bedeutet, wenn Sie an dem liegen, dann nehmen Sie Prism. Wenn Sie aber mehr als das implementieren wollen und vielleicht nicht den Aufwand von Prism oder teure Maschine kaufen wollen, dann nehmen Sie ZVM. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine kleine Maschine nehmen, nehmen Sie ZVM, können auf der 1000 virtuelle Systeme laufen lassen. Allerdings immer nur so viel, wie Ihr Rechner natürlich bedienen kann. Wenn Sie einen Rechner haben, vielleicht mit einem Prozessor, kann der vielleicht nur 50 bedienen, ansonsten sackt die Geschwindigkeit halt ab.
Ja, und irgendwann ist er auch, also selbst wenn ich jetzt mal 500 virtuelle Maschinen da starte, irgendwann ist der Rechner auch einfach ausgelastet, beziehungsweise bis sich die verschiedenen Betriebssysteme mit dem Hypervisor unterhalten, da ist ja auch nur, da ist er doch nur mit Overhead beschäftigt, oder?
Also ja, das schon, aber wenn Sie mal vorstellen, wenn Sie jetzt zum Beispiel 500 Linux-Systeme nehmen und die Anwender machen jetzt so besonders viel da drauf, die machen so ein Programmieren da drauf, dann könnten Sie wahrscheinlich ein paar tausend benutzen. Wo vielleicht interessant ist, wo wir es in der Programmentwicklung verwendet haben. Wir haben es zum Beispiel in der Betriebssystementwicklung verwendet. Wir haben 100 Programmierer gehabt, zum Beispiel in ZVSE. Jeder hat seine Programme geschrieben. Wenn er dann ein Stück weit war, hat er sich eine virtuelle Maschine hochgeholt. Das dauert 1-2 Minuten, heute glaube ich nur eine halbe Minute. Dann ändert er im Betriebssystem seine Änderungen ab, bringt die rein und dann kann er im Prinzip darauf Test fahren und das System abstürzen lassen. Und das können alle 100 Programmierer parallel tun. Mhm. Und sie stören im Prinzip keinen anderen dabei.
Das ist dann aber nur für die Software-Virtualisierung, ne? Oder? Kann ich das auch auf der Hardware?
Das kann man, im Backend macht es nur Sinn für das bei der Software-Virtualisierung.
Okay. Also ich habe kurz nachgeguckt, was Prism heißt. Also man sagt zwar Prism, aber das ist ja eigentlich PR/SM und das ist der Processor Resource / System Manager.
So ist es ja.
Das sind auch so, da macht man aus irgendwas, was eigentlich gar nicht aussieht wie eine Abkürzung, dann nimmt man den Slash zu einem I. Ist auch lustig.
So ja, und dann gibt es ja noch bei der Hardware, es gibt noch die Logical Partitions, die sogenannten LPAs. Und häufig wird dann nicht nur die Abkürzung benutzt und man weiß nicht, was ist, und auch noch die Dinge verwechselt. So, das ist Prism, ist im Prinzip der Manager, der die Resources virtualisiert. Und die Logical Partitioning, die Logical Partition ist im Prinzip die virtuelle Maschine.
Das heißt also, ich kann mit Prism eigentlich mehrere virtuelle Rechner anlegen.
So
das
ist
sind
es.
Denn diese LPAs. Und wann lege ich denn das fest? Also ich kaufe mir das Ding und dann sage ich, pass auf, ich hätte jetzt gern 4 Logical Partitions und die sehen so aus. Oder wie funktioniert das?
Ja, die definieren sich dann dort. Dazu haben sie einen Systemprogrammierer oder einen Systemverwalter, der das für sie macht. Der hat dann bestimmte Kommandos, die macht er, der hat er dazu, das kann er direkt an dem System machen, wo ich schon erzählt habe vorher. Der Rechner hat ein ThinkPad drin, der fährt ein ThinkPad raus und in dem ThinkPad kann er arbeiten wie ein normalen ThinkPad. Oder er nimmt seinen eigenen Rechner, kann den anschließen an den Großrechner und hat dann eine sehr schöne Benutzerschnittstelle, wo er quasi die Logical Partitions definieren kann. Und da teilt er dann zu, wie viel Rechenzeit eine Logical Partition bekommen soll, wie viel Speicher die bekommen soll, welche Ein-Ausgabegeräte die bekommen soll, vielleicht auch geshared mit anderen. Und das wird alles festgelegt, wird abgespeichert in zwei verschiedenen Files. Und wenn das alles definiert ist, dann kann im Prinzip diese virtuelle Maschine starten.
Das heißt also, ich kann tatsächlich einen bestimmten Prozessor zu einer bestimmten Logical Partition zuweisen.
Ich kann bei der Hardware-Virtualisierung einen Prozessor auch ganz einer virtuellen Partition zuweisen. Ich kann aber auch die in den Pool tun und dann werden sie nach einem bestimmten Share, wie man ihn definiert, dann den einzelnen anderen virtuellen Maschinen zugeteilt.
Oder ich kann auch halbe Prozessoren zuweisen, oder?
Sie können auch halbe Prozessoren zuweisen, ja.
Das ist ja sehr faszinierend.
Und das im Prinzip runtergebrochen bis auf Tausendstel oder sonst irgendwas Ähnliches, wie Aha. Sie es haben wollen.
Okay. Also einen ganz kleinen Prozessor kann ich dieser Maschine dann zuweisen und ich kann so der auch einen bestimmten Teil vom RAM zuweisen.
So ist es.
Und von der Festplatte.
Sie können im Prinzip Festplatten und Teile von Festplatten zuordnen. Sie sind aber nicht so flexibel in der Zuordnung, wie sie zum Beispiel bei ZVM sind.
Das heißt also, ich kann hinterher zum Beispiel auch nicht ändern einfach, oder? Wenn ich jetzt mal
dann
eine
LPA... Dann müssen Sie Ihre Maschinen runterfahren.
Okay. Das ist ja blöd, das will ich ja nicht.
Also, das macht man in der Regel äußerst selten.
Normalerweise, wenn ich mir so einen Großrechner kaufe, den starte ich einmal und der läuft hoffentlich, bis ich ihn durch einen neuen ersetze.
Ja, okay, Sie können auch mal Teile runterfahren und dann die Teile neu verteilen oder sowas ähnliches. Oder mal über Weihnachten oder sowas, wo dann kaum Load ist oder mal nachts, mal eine Stunde, das geht ja relativ schnell. Ich meine, wenn Ihre Workload auf dem Rechner wächst und Sie neue Prozessoren zuschalten, vielleicht neue Dinge machen, dann müssen Sie die ja auch einbinden. Aber die neuen Dinge können Sie im Prinzip immer einbinden, ohne dass Sie den Rechner runterfahren.
Ah ja. Also eine neue LPA könnte ich einfach anlegen, aber ich kann jetzt nicht eine alte löschen.
So ist es. Und die verändern.
Ah ja.
Aber wenn Sie auch zum Beispiel Platteneinheiten nehmen, wenn Sie eine Platteneinheit abhängen wollen oder einen Drucker abhängen, dann können Sie es abhängen. Ihr Rechner läuft trotzdem weiter und Sie können ihn reparieren und wieder anhängen.
Und wenn wir jetzt nicht die Hardware nehmen, sondern die Software-Virtualisierung, also ZVM, da könnte ich dann alles online machen.
Da können Sie alles online machen.
Da kann ich auch mal einen Prozessor wegnehmen und
RAM wegnehmen. So ist es,
ja. Allerdings
müssen Sie die Gastmaschine dann auch wieder runterfahren.
Ah ja, okay.
Ja gut, sonst gehen Ihre Daten fort, wenn Sie solche Dinge machen.
Okay. Ja, noch mehr zum Thema, wäre noch irgendwas zu sagen zum Thema Virtualisierung?
Ja gut, zum Thema Virtualisierung ist, glaube ich, das zu sagen, es gibt dort sicher verschiedene Algorithmen, nämlich mal die zwei wichtigsten. Der eine Algorithmus, wie man virtualisiert, ist die, dass man wirklich, wie ich schon gesagt habe, wie die IBM das gemacht hat, wirklich die Virtualisierungskomponenten optimal entwickelt. Denn Virtualisierung sind viele Funktionen ähnlich der Betriebssystemfunktionen. Oder man macht es wie Microsoft, wo man erst spät ins Geschäft kommt, man hat ein optimales traditionelles Betriebssystem. Und man nimmt den Hypervisor, also das ist die Verteilung der Resources, nimmt man nur noch ein Frontend und benutzt quasi die Betriebssystemkomponenten, um die Resources zu verteilen. Beispiele wäre, wenn Sie ein Time Slicing machen für den Prozessor oder sowas ähnliches. Und da hätte jetzt wiederum natürlich von der Geschwindigkeit und von dem, was optimal ist, die IBM mit ihrem traditionellen System und ihrem VM-System einen Vorteil. Aber wenn Sie heute in Windows fahren, kommt es auf 10% Performance nicht an. Und auch, ob man alle paar Wochen mal was ausfällt, vielmehr ist, Sie haben eben nur die Virtualisierung. Und so hat eben die Microsoft auch ihre Optimum da erreicht.
Jetzt, ein normaler User kennt vielleicht VMware oder kennt Xen oder KVM. Da gibt es ja sehr viele Virtualisierungstechnologien mittlerweile. Mit welcher kann man dann das, was auf dem Großrechner passiert, eventuell vergleichen? Gibt es da irgendwas?
Fällt mir gerade schwer ein, weil der Großrechner halt wirklich das alles optimiert hat und die anderen sitzen die anderen als Software oben drauf. Also wenn die vergleichbar sind, dann sind sie mit ZVM vergleichbar. Hm. Ich muss zugeben, ich kenne die nicht alles so detailliert. Das Xen ist ja das für Linux. Aber die sind dann eher vergleichbar mit dem ZVM.
Okay. Jetzt diese LPAs, die sind ja nochmal, also man hat auch ein Stück weiter mehr Sicherheit, oder? Wenn man eher eine LPA nimmt, als das auf einem ZOS zu machen, oder einem ZVM zu machen, oder? Weil die LPAs sind ja nach einem bestimmten Kriterium, also EAL zertifiziert.
Also die LPAs sind zertifiziert und sie haben quasi ein Stück mehr Sicherheit, wie wenn sie ZVM nehmen. Aber in ZVM, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ist man auch dran, die Zertifizierung zu kriegen. Vielleicht hat man sie schon. Und zwar dort geht es mehr Aufwand in der Software. Sie haben allerdings dann wiederum beim ZVM den Vorteil, dass Sie zwischen den virtuellen Maschinen optimaler kommunizieren können, wenn Sie kommunizieren müssen. Und die Gefahr, glaube ich nicht, dass die sehr viel größer ist, dass Sie jetzt ein Problem haben mit der Sicherheit.
Das heißt, wenn ich verschiedene Betriebssysteme in solchen LPAs mache, dann können die eigentlich nur übers Netzwerk kommunizieren. Da gibt es keine Möglichkeit, dass die sich irgendwo in den RAM greifen oder so. Das ist alles.
Nee, das funktioniert nicht, aber bei nur ZVM haben sie bestimmte Möglichkeiten, das heißt gleich IOCV, wo sie zwischen den einzelnen virtuellen Maschinen kommunizieren können, aber nur dann, wenn ihr Systemprogrammierer, ihr Systemverwalter ihnen das zulässt und damit definiert, dass diese beiden Maschinen das tun können und dann auch nur ganz bestimmte Dinge tun können, das ist dann eingegrenzt.
Und beim LPA geht es gar nicht? Also da ist Netzwerk oder übers Netzwerk oder gar
übers
nicht?
Übers Netzwerk, ja.
Okay. Also wäre das schon, wer mehr auf Sicherheit steht, würde dann eher eine LPA nehmen, weil da ist wirklich, da sind feste Grenzen und da geht gar nichts durch.
Ja, aber ich meine, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich meine, das ZVM sei nah dran oder hätte die Zertifizierung auch.
Apropos Sicherheit, wie sieht es mit der Sicherheit auf einem Großrechner aus? Gibt es da irgendwelche speziellen Programme oder spezielle Prozessoren oder so, die nur für Sicherheit zuständig sind?
Also der Großrechnersystem ist generell angelegt auf Sicherheit. Wenn man Daten überträgt, gibt es die Kryptographie, die ist, glaube ich, von der IBM entwickelt worden, gibt es nur auf den Großrechnern. Und dort ist noch nie bekannt, dass irgendwas geknackt worden ist. Es ist also quasi nicht zu knacken. Es ist auch nicht bekannt, dass, also mir nicht bekannt und meinen Kollegen, die ich alle kenne, nicht bekannt, dass irgendjemand irgendwann in den Großrechner eingedrungen ist und dort Daten kaputt machen konnte.
Na gut, aber
Der Kunde aufpasst, es gibt natürlich Dinge, wenn ich eine Diskette oder eine Platte reinstecke, die ich von außen mitbringe und schiebe den quasi in dem Haus den Virus rein, dann habe ich ein Problem.
Oder wenn das Linux von außen zugreifbar ist, so und ist da das, ist genau, irgendwo ein Programmfehler, dann hat das ja nichts.
Nur wenn man das sicher machen will, dann kommt auch keiner rein.
Naja gut, aber das ist ja bei vielen Sachen so. Also wenn ich mein Linux für niemanden zugänglich mache, am besten, wenn da gar keiner dran geht und es auch nicht übers Netzwerk erreichbar ist, dann ist das System auch sicher, oder?
Ja gut, aber im Linux haben sie ja Open Source, haben sie den Code, denn jeder hat ihn ja, den Betriebssystemcode, nicht? Und bei den Betriebssystemen haben sie den Code nicht, die kommen an den Code gar nicht ran. Das bedeutet, wenn sie jetzt da eindringen wollen, müssen sie schon mal wissen, wie das Betriebssystem funktioniert.
Ja gut, aber das ist ja, bei Windows habe ich den Code auch nicht und deswegen gibt es da trotzdem die meisten Viren.
Ja, das ist richtig. Aber jetzt sehen Sie mal, trotzdem ist in das Betriebssystem so noch keiner eingesprungen bei den Großrechnern.
Ja.
Und es wäre sehr interessant für manche Leute, das zu tun.
Ja, gibt es da überhaupt Versuche? Also ist da irgendwas bekannt? Hat es einfach noch keiner versucht? Oder?
Ich bin sicher, dass sehr viele Leute schon versucht haben, das ist einem nicht gelungen.
Okay.
Denn interessant ist es ja, die Großrechner, zum Beispiel, wenn sie...
Ja, von der Bank, also
klar. Bei der Bank, klar, natürlich, oder auch bei den Regierungsstellen oder beim Militär oder so.
Aber früher hat man doch eher mehr auf Großrechnern gesetzt, oder? Und so die Geheimdienste der USA sind da auch schon mehrfach gehackt worden. War das dann nicht auf einem Großrechner?
Also nicht, dass mir bekannt ist.
Okay. Wäre mal noch ein bisschen interessant, das mal näher zu beleuchten. Also das frage ich mich jetzt echt, wenn die noch nie gehackt worden sind, wie hat das früher funktioniert? Also früher hat man doch, wenn es ein Rechner im Internet war, dann war es doch eher gleich ein Großrechner. Heutzutage hat man doch, wenn man übers Internet auf einen Rechner zugreift, ist es doch meistens nicht gleich der Großrechner, das ist doch vorher noch irgendwelche anderen Server oder Rechner oder so, die
anfragen. Also ich glaube, das ist die Großrechner waren. Das Internet entstand ja über das ARPANET von dem amerikanischen Militär und die hatten da so Spezialrechner, ich weiß, die waren, glaube ich, von PDP oder so ähnlich, solche Rechner, die da hatten und so, und wie es waren mehr so, war schon, ich glaube, so wie es mir bekannt ist, so in den 80er, Anfang 90er waren das so die mittleren Rechner, die da drin waren.
Gehen wir nochmal zurück auf, wie manage ich jetzt so einen Großrechner? Also gut, jetzt habe ich einen Rechner, einen Server, riesengroßen Schrank da rumzustehen. Da kann ich jetzt mehrere Betriebssysteme draufpacken, aber was ist, wenn der eine Rechner mir nicht reicht und ich, weiß ich nicht, fünf davon brauche? Gibt es da auch eine Möglichkeit, dass ich die alle über eine Oberfläche bedienen kann?
Ja, Sie haben das Clustering heute. Sie können also mehrere Großrechner nehmen, packen die in ein Cluster rein und können die dann im Prinzip von einer Stelle aus maintainen oder überhaupt betreiben, wenn Sie wollen. Sie können es auch von mehreren Stellen betreiben. Und die sind dann quasi, wenn Sie es von außen betrachten, sieht es aus, wie eine große Wand drumherum wäre und Sie quasi einen Rechner hätten. Sie haben aber verschiedene Rechner und das ist auch ein Stück der Verfügbarkeit. Also man macht es oft, dass man mehrere Rechner hat, wie ich vorher gesagt habe, vielleicht über der Straße. Aber es könnte zum Beispiel eine Atombombe auf Frankfurt fallen, dann hat man Rechner vielleicht in den USA und hier bei uns stehen, um einfach den Betrieb, egal was passiert, weiterzuführen. Und das packt man dann in den Cluster. Und so, wenn ein Rechner ausfallen würde, dann übernehmen die anderen Rechner die Aufgabe diesen einen Rechners.
Es ist dann diese Parallel-Sysplex.
Das ist ein Parallel-Sysplex.
Das geht aber nur mit einem bestimmten Betriebssystem.
Das geht nur mit ZOS.
Okay. Das heißt, da müsste ich die teuerste Variante kaufen, dass ich sowas überhaupt machen kann.
So ist es.
Ansonsten müsste ich mir was Eigenes überlegen. Also man kann ja auch Linux-Rechner clustern. Das würde dann auf dem Mainframe bestimmt auch gehen, oder?
Also Sie haben die im Prinzip haben das ja auf dem Mainframe. Wenn Sie auf einem Mainframe haben, ist ja quasi ein Cluster nur auf einer Hardware. Ne? Also eigentlich kein Cluster, aber es ist einfach, läuft auf einem Rechner.
Wie viele Rechner kann ich da zu so einem Cluster zusammenpacken?
Oh, die Zahl hatte ich glaube 36 oder 24, bin jetzt ganz sicher.
Okay.
Sind etliche.
Und da kann ich dann, das ist das über die Straßenseite rüber oder ein paar Kilometer weiter rüber oder ist da die Distanz unbegrenzt?
Also nee, da gibt es auch ein Feature, dass die Distanz unbegrenzt, Sie können den irgendwo in einem anderen Land stehen haben.
Na, sowas gab es auch.
Geographical als, Dispersed oder so heißt das, glaube
ich. Ja. Das gab es doch bestimmt auch, als 2001 hier die World Trade Center zusammengekracht ist, da war da bestimmt sowas auch, oder? Dass die Daten dann sofort woanders noch verfügbar waren.
Also auf alle Fälle keine große Bank fährt sowas, dass das an einer Stelle hat. Also ich bin sicher. Die kleineren Firmen, die da wahrscheinlich einen kleinen Rechner stehen haben, die haben wahrscheinlich hinterher schon ein Problem gehabt.
Ja gut, aber bei Kleinrechnern ist es ja meistens nicht das Problem. Die Daten sollten ja schon auf einem Rechner nochmal extern liegen oder sowas.
Na gut, also, aber oft machen sie Backups haben dann ein Büro daneben liegen, wenn das ganze Haus einstürzt.
Dann nicht. Na gut, aber wenn eine Atombombe auf Frankfurt fällt und da die haben das nur über die Straßenseite, ist
dann
auch blöd.
Dann haben sie auch ein Problem, ja.
Also da müsste es dann schon irgendwie weiter weg sein.
Ja klar, aber die Großfirmen, also die Banken, haben das im Prinzip oft meistens ein Netz weltweit.
Also das ist dann auch teuer, oder? Sowas,
das ist sicher sehr teuer.
Also man braucht halt mindestens die Leute doppelt auch. Also ich meine, wenn das auf der Straßenseite gegenüber ist, kann ich vielleicht auch mal jemanden rüberlaufen lassen. Aber ich kann nicht immer jemanden von New York nach Berlin fliegen.
Nee, wo Sie die Rechner stehen haben, haben Sie sicher auch Personal. Aber Sie können trotzdem von einer Stelle aus betreiben. Oft wird es auch so gemacht, dass die, im Prinzip laufen die Rechner ja jetzt, früher hat man gesagt, Der Rechner läuft am Tag, da ist Online-Betrieb und nachts ist Batch-Betrieb.
Was heißt Batch-Betrieb?
Batch heißt Stapelverarbeitung. Also ich nehme mal das Beispiel, Sie erstellen die Gehaltszettel, die jeder am Ende des Monats kriegt, sein Gehalt. Dann muss das ja nicht in einer bestimmten Zeit laufen. Da lässt man irgendwann in der Nacht das laufen und die 30.000 Mitarbeiter der IBM kriegen dann irgendwann am Monatsende ihren Zettel. Und es läuft irgendwo unabhängig von den anderen Produkten. Tagsüber laufen die Transaktionen, also einer hebt Geld ab, einer möchte was eintragen, einer möchte einzahlen. Das beschäftigt die Maschine am Tag zu 100%. Und nachts sind ja die Kunden nicht da, da kann man jetzt alle diese Dinge laufen lassen. Anderes Beispiel ist, wenn Sie eine Supermarktkette nehmen, Metro oder so, dann bin ich sicher, dass die nachts zum Beispiel alle Daten abrufen von ihren Filialen, dann alles ausrechnen und dann stellt man fest, was man bestellen muss und dann wird es wieder bestellt und kommt ein Lager und wird wieder ausgeliefert. Und tagsüber laufen die ganzen Kassen dann über den Großrechner. So, und heute, wenn Sie aber jetzt eine Firma nehmen, die rund um die Uhr über der Welt verteilt ist, dann haben Sie natürlich Folgendes, dann ist immer online irgendwo, nicht? Ist immer irgendwo Tag. Das bedeutet, Sie können sich jetzt vorstellen, bei der Betreuung der Rechner, dass einfach jetzt zum Beispiel in Deutschland noch ein Rechner mittags um 5, um 4 noch ein Rechner in Deutschland betreut wird und wenn die dann in Feierabend machen, abends um 6, dann übernimmt USA die Ostküste und 6 Stunden später die Westküste und weiter 6 Stunden später Japan und am anderen Morgen übernimmt der wieder Deutsche und der managt dann quasi den ganzen Cluster oder so ähnlich.
Naja, das ist natürlich auch möglich, klar. Wenn ich jetzt einen, sagen wir so, einen Workload habe und der ist zum Beispiel an Weihnachten irgendwie höher, da kann ich auch einfach mal sagen, ich hätte jetzt gern irgendwie 5 Prozessoren mehr, weil da habe ich einfach mehr zu tun.
Wenn Sie nicht alle belegt, nicht alle gemietet haben, die in dem Rechner drin sind, also nicht alle 64, aber Sie haben zum Beispiel 3 und wollen noch 3 und Ihr Rechner hat 12, dann rufen Sie die IBM an und die schaltet Ihnen die frei.
Wie machen die das mit dem Freischalten?
Das ist im Prinzip Microcode und die laden da einfach bestimmte Dinge oder schalten bestimmte Switches um und damit haben sie einen zusätzlichen Prozessor in ihrem Rechner, den sie benutzen können.
Das heißt also, die IBM hat auf jeden Mainframe einen Remote-Zugriff?
Nur mit ihrer Erlaubnis.
Gerade bei der Bank würde mich das jetzt auch relativ stutzig machen. Also wenn so eine hoch abgesicherte Bank irgendwie da dann nochmal eine Leitung nach außen hat.
Also ich bin sicher, dass das irgendwo beschränkt ist oder sowas. IBM hat auch kein Interesse dran, quasi in das Ding einzugreifen. Aber wenn die Bank jetzt ein paar Prozessoren zugeschaltet haben will, dann gibt es sicher eine Möglichkeit, dass die IBM von außen das, ich kenne mich jetzt nicht so genau aus, aber vielleicht wird das auch irgendwo zwischengespeichert und dann wieder getrennt und dann der Befehl gekauft, keine Ahnung. Also weiß ich nicht.
Oder es geht einer hin und macht's.
Also oder es geht einer hin und macht, wenn die Bank das nicht will, ja.
Also ich meine, wenn ich viel Geld dafür bezahle, dann habe ich bestimmt auch die Möglichkeit, dass jemand mal vorbeikommt.
Das ist überhaupt kein Problem, den Service gibt es immer, die Bank braucht nur anrufen und der IBM-Techniker ist da.
Ja, ist es so? Also hat man mal so einen Maintenance-Vertrag, dass man jederzeit anrufen kann, es kommt
wenn
ein Techniker
vorbei?
Wenn
Sie einen Großrechner haben Sie das. Also ich kenne es jetzt vom ZVSE, nur schon bei den Betriebssystemen. Wir fahren ZVSE für schwerwiegende Fehler, Service rund um die Uhr, das macht die Entwicklung. Aber Sie rufen an, Sie müssen wohl eine 800er-Nummer und wohl USA anrufen, aber innerhalb von einigen Minuten, spät einer halben Stunde, haben Sie einen IBMer aus dem Böblinger Labor am Telefon und der Ihnen dann hilft, Ihr Problem zu lösen. Und das 24 Stunden rund um die Uhr und das 7 Tage die Woche.
Ist es dann auch so, dass manchmal welche dann in Böblingen angerufen werden und manchmal was weiß ich, welche in New York oder wo auch immer? Also ich meine, da kann ja nicht 24, oder ist da tatsächlich immer 24 Stunden jemand oder ist das dann auch über die Welt verteilt?
Nein, nehmen wir das Beispiel, bei VSE ist es so, da ist die Gesamtverantwortung in Böblingen und die Böblinger Mitarbeiter arbeiten also von morgens um 8 bis abends um 11 ist immer einer im Labor und die Zeit zwischen 11 und morgens um 8 oder um 7 ist, haben 5 oder 6 Mitarbeiter eine Rufbereitschaft, das Telefon zu Hause und der Anruf geht dann bei der IBM ein, die nehmen den auf, versuchen auch dem Kunden gleich zu helfen, wenn dem Kleinigkeit fällt, können die ihm helfen, wenn die dem nicht helfen können, rufen die den IBM an und der ruft den Kunden zurück.
Okay, gibt's dann eigentlich so auch, also ich meine bei Windows oder bei Linux kennt man das ja, da gibt es so verschiedene Releases, da kommt dann mal Windows XP, da kommt mal was weiß ich, da kommt mal SUSE Linux Enterprise Server 10, dann kommt 11 und so. Ist es bei ZVSE und ZOS und so auch so? Oder
das ist auch so. Also sie haben, wenn sie es grob nehmen, dann haben sie bei ZOS so circa jedes Jahr ein Release mit neuer Funktionalität, auch immer wenn neue Hardware rauskommt, unterstützt sie neue Hardware. Bei ZVSE ist es vielleicht 1,5 Jahre, wo sie einen neuen Release haben und neue Funktionalität.
Mhm. Müssen die Kunden denn darauf upgraden? Oder?
Nee, sie müssen nicht.
Machen die meistens?
Aber es ist so, sie haben dann, es sind immer so und so viele Releases in Service. Mhm. Das bedeutet, sie müssen nie upgraden, aber irgendwann geht ein Release out of service. Das bedeutet, dann bekommen sie jetzt diese Hilfe nicht mehr.
Sagen wir so,
unter Umständen.
Ja, nicht mehr standardmäßig. Wenn ich viel Geld habe, kriege ich bestimmt
alles. Wenn sie viel alles. Geld haben, kriegen sie alles. Wir haben zum Beispiel in VSE eine große Bank in China, die ist noch auf dem Release von den 90er Jahren und sie können garantieren, dass das System immer läuft.
Die kann man nicht mehr dazu bewegen, da abzugraden oder so.
Ah doch, die werden auch upgraden, aber das ist natürlich dann, wenn man, Upgrade ist immer schwierig, weil man irgendwo einen Interrupt hat, nicht?
Ja, irgendwo muss man mal kurz eine Pause machen, ja.
Ja, das will man eigentlich nicht, oder man kann, im Prinzip können sie upgraden, ohne Pause zu machen. Hm. Aber viele Kunden haben halt doch Angst, dass irgendwo mal doch irgendetwas passiert.
Hm. Deswegen ist man da eher ein bisschen vorsichtig.
Die große Bank ist so riesengroß, dass sie eigentlich zu ZOS gehen müsste, aber bisher ist sie noch nicht gegangen. Das ist sehr aufwendig.
Was vielleicht für Böbling auch nicht schlecht ist, oder?
Nee, so. Böbling ist in beiden Betriebssystemen. Böbling hat die Verantwortung für ZVSE, die hat die Verantwortung für Z-Linux. Allerdings ist Z-Linux die Entwicklung verteilt auf mindestens 12 Stellen weltweit in der IBM. Mhm. Und ZOS ist auf etliche Stellen verteilt und Teile von ZOS werden in Böbling entwickelt.
Ah ja. Welche Teile sind das? Wissen Sie das?
Das ist einmal das Tivoli und das Hardware Management Konsole, also Teile des Betriebssystems und Teile von Mittelwert über dem Betriebssystem. Zum Beispiel DB2, Teile von DB2 werden in Böbling entwickelt.
Das ist die Datenbank der IBM.
Das ist die Datenbank, ja. Hm. Also auch sehr interessante und große Aufgaben.
Jetzt haben Sie gerade erwähnt, Linux on Z ist, ja, sagen wir mal, größtenteils zumindest in Böbling entwickelt worden, oder? Oder die Idee kam von dort, oder wie war das?
Ja, das ist eine interessante Story. Ich meine, die IBM hat schon lange Zeit immer wieder versucht, Unix auf den Großrechner zu bringen. Denn es gibt sehr viele Anwendungen draußen, die nur auf Unix laufen. Und ich selbst habe mit der Gruppe mal in den 80er Jahren daran gearbeitet, den IX370 zu entwickeln. Aber die Problematik war damals so, dass man einfach die Hardware-Architektur mit der Software-Architektur das Zeitverhalten nicht in Einklang bringen konnte. Und es war in der Zwischenzeit des Jahres 1998, ich habe einen neuen Manager ernannt und auch einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Und wer das Labor in Böblingen kennt, also wo die IBM die Entwicklung hat, das ist schön im Wald dran gelegen und da geht man mittags, um ein bisschen den Kopf ausblasen zu lassen, so durch den Wald spazieren. Und die beiden Mitarbeiter kamen von dem Spaziergang zurück in mein Office und haben mir gesagt, wir haben eine super Idee. Wir bringen jetzt Linux auf den Großrechner. Habe ich natürlich gesagt, wie man sagt, wenn man Erfahrung hat, ich glaube, es geht nicht. Aber wenn man lang genug im Geschäft ist, stoppt man engagierte Mitarbeiter nicht. Ich habe dann gesagt, probiert's doch mal. Habe ihnen ein paar Adressen gegeben, wo sie noch technische Informationen holen konnten. Dann haben die angefangen zu programmieren. So nach ein paar Monaten sind sie wieder gekommen, das und das läuft schon, es ging ganz gut. Aber so nach einem halb, dreiviertel Jahr hat irgendwann in der IBM jemand spitz gekriegt. Wir haben also keinen Auftrag gehabt, wir haben das eigentlich gar nicht machen dürfen, dass wir das tun. Und es kam mein Chef zu mir und hat gesagt, wir sollen das sofort einstellen.
Weil es das Geschäft kaputt machen könnte.
Weil das Geschäft kaputt macht. Wir haben aber das nicht eingestellt. Ich habe gesagt, die Mitarbeiter machen das in der Freizeit, was zum Teil auch stimmte, aber nicht alles stimmte. Wir haben dann weitergemacht und Mitte 1999 haben wir ein laufendes System gehabt und interessant war, wir wollten da eine wichtige Anwendung draufbringen. Dann haben wir SAP R3, damals eigentlich der wichtigste Anwendung im Großrechnerbereich, genommen und haben das draufgebracht. Jetzt muss man wissen, SAP R3 lief auch auf ZOS. ZOS hat sich in der Zwischenzeit eine Schnittstelle geschaffen gehabt, wo das SAP R3 laufen. Nur das waren hunderte von programmierbaren Jahre, die diese Schnittstellen schaffen mussten und die immer aktuell halten mussten. Sind wir hergegangen, die drei Mitarbeiter, die ich hatte, haben das SAP genommen, keine Änderung, recompiled, in einem Monat haben wir SAP R3 im Laufen gehabt. Jetzt wurde es in der IBM bekannt, es gab also ein bisschen mehr Ärger wie vorher. Man hat sogar gedroht, mal uns zu entlassen, aber das war nicht ganz so ernst. Man wusste, in der IBM wird man nicht entlassen, wenn man gute Ideen hat. Es kam dann hoch zu dem obersten Chef, dauerte einen Monat und ab dem Anfang Jahr 2000 war es Full Speed, Go. Wir sind Linux gegangen und ich glaube, man kann heute sagen, den zwei Mitarbeitern, die das damals initiiert haben, hat die IBM zu verdanken, dass sie einen riesen Vorsprung hatte in dem Linux mindestens auf großen Rechnern.
Das heißt, es wäre gar nicht so diese große Aktion, die dann 99 gestartet ist, wo IBM plötzlich angefragt hat, Werbespots und sowas. Das wäre eigentlich gar nicht gewesen, wenn die zwei nicht gesagt hätten, wir versuchen das mal?
Nee, das wäre dann sicherlich 2-3 Jahre später gewesen. Und es gab auch einen harten Kampf, das natürlich in Böblingen zu halten, weil natürlich dann, als es mal die IBM als ihren Hauptpfad nannte, wollte das ja jeder haben. Aber da hat Linux einen riesen Vorteil. Wir hatten dann in der Zwischenzeit die Maintainer in Böblingen für diese Teile, die wir geändert haben. Nicht? Das war außerdem sehr wenig. Wir haben also insgesamt 2% oder so von dem Betriebssystem geändert und das meiste davon waren noch die Device-Treiber, die wir machen mussten. Aber ich muss sagen, wir haben damals viele Leute neu eingestellt, sind viele junge Leute drin und haben exzellente Leute da drin, die das machen, die zum Teil sehr eng mit Linus Torvalds und den Chef-Maintainern von ihm zusammenarbeiten. War für mich also als älterer Mitarbeiter dann schon beeindruckend, wie sowas vonstatten ging.
Dann ist bei der IBM eigentlich eine Linux-Abteilung dann entstanden.
Dann ist, es war so, bis ich in Rente gegangen bin, hatte ich beide Entwicklungsabteilungen, einmal das ZVSE und das Z-Linux. Und es ist dann in der Zwischenzeit natürlich auch in anderen IBM-Gruppen entwickelt worden, zum Beispiel für andere Rechner, für die P-Series und für die anderen Rechner, auch dort, wo Unix-Entwicklung ist, sodass heute die Verantwortung für Linux und Z in Böblingen ist. Aber die ganze Linux-Community, die IBM Linux entwickelt, ist über 12 verschiedene Lokationen verteilt. Und Linux, man kann ja Linux remote entwickeln voneinander und die arbeiten also in virtuellen Teams zusammen.
Heißt es jetzt eigentlich Z-Linux, Linux on Z oder?
Also wenn ich richtig informiert bin, gab es jemand, der Z-Linux patentiert hat. Und deshalb konnte IBM das nicht verwenden. Und deshalb nennt sie eben Linux on Z.
Okay.
Das wird ja, passiert ja auch oft, das ist uns öfters passiert auch in VSE-Land. Da merkt jemand, dass jetzt was entwickelt wird und legt schnell die Hand auf den Namen für das drauf und will dann viel Geld dafür haben. Und dann gibst du einen anderen Namen.
Naja, solange man da noch nicht groß in die Weltöffentlichkeit gedrungen ist, ist es ja auch nicht das Problem, oder?
Ja, aber bevor wir einen neuen Namen nach außen geben, haben wir Spezialabteilungen. Ich kenne die nicht mal. Die recherchiert weltweit, ob da schon irgendwas in irgendwelchen Büchern festgehalten ist.
Jetzt sind also ein paar Teile von Linux geändert worden. Die sind dann auch wieder zurückgegeben worden an die Open-Source-Community, oder?
Ja, das geht. Wenn man zum Beispiel Änderungen allgemein teilen haben wollen in Linux, dann müssen sie das mit dem Maintainer machen. Und im Kern des Betriebssystems war das damals schon der Linus Torvalds. Und der Uli Weigand, der unser Chefprogrammierer damals war, der hat des Öfteren mit dem Linus Torvalds telefoniert, ich weiß mal, ganze Nächte lang, um einfach mit dem am Telefon abzusprechen, was man jetzt reinnimmt und was man nicht reinnimmt. Mhm. Also schon eine interessante Aufgabe.
Jetzt gibt es aber keine spezielle IBM-Distribution für
Nein,
Linux?
IBM ist immer aus der Distribution rausgeblieben. Wir haben ganz früher mit SUSE zusammengearbeitet und zuerst mit SUSE überhaupt, als wir noch so unter dem Tisch gearbeitet hatten. Dann wurde der SUSE von Novell übernommen und heute gibt es offizielle Distributionen von Red Hat und von Novell, die IBM, wo der auf dem IBM Linux läuft. Es gibt wahrscheinlich auch andere, aber die sind nicht zertifiziert von IBM. Also das bedeutet, für die beiden Distributionen läuft im Böblinger Labor ein Test, dass dieses Ding auch optimal mit dem Großrechnerbetriebssystem zusammenläuft.
Und der ganze Grund, dass man das gemacht hat, war tatsächlich erstmal die zwei Leute, die da Spaß an der Arbeit dran hatten.
Das war zum ersten Mal, war es die Spaß an der Arbeit. Und wir haben erst eigentlich mit der Zeit erkannt, welches Pfand wir eigentlich dort in der Hand hatten.
Was bringt jetzt das, dass da Linux mit auf Großrechnern läuft?
Also man kann heute sagen, wenn wir das Linux damals nicht gemacht hätte, wenn es das gar nicht geben würde, dann würde es ZVM nicht mehr geben. Dann hätte ZVE signifikant weniger Kunden. Und ich glaube, die IBM hätte bei den Firmen, die die Großrechner haben, nicht so viel Workload auf dem Großrechner. Man sagt so unter der Hand, hört man, dass 50% oder über 50% der Workload auf den Großrechnern auf Linux läuft.
Das heißt, es hätte natürlich auch sein können, wie es mal gesagt wurde, dass Mainframe eher so ein bisschen tot ist.
Wenn wir Linux nicht gehabt hätten, wäre es nicht tot, aber es würde niemand darüber reden und wir würden auch keine Vorlesungen an der HDM halten.
Oder Sendungen hier im Radio
machen. Oder Sendungen im Radio machen.
Also muss man ganz sagen, dieses Business doch nochmal angekurbelt.
Das hat das Business signifikant angekurbelt und zwar nicht nur von der Software-Seite aus, also sowohl softwaremäßig, mehr VSE, größere VSE, größere ZOS-Systeme und natürlich auch mehr Hardware. Nicht? Ich glaube, dass viele Firmen neue, größere Hardware gekauft haben, weil sie darauf Linux fahren dürfen.
Das heißt also, alle normalen Linux-Applikationen laufen auch
auf... Alle normalen Linux-Applikationen laufen dort.
Und die meisten Sachen, die auf Unix mal entwickelt wurden oder so, laufen ja wahrscheinlich auch ein paar mit ein paar Anpassungen.
Wobei, ich glaube, das Linux war auch ein super Weg für Unix. Man hat damals auch im Prinzip den Downgrade von dem Unix gesehen. Das Unix ist auch schon in den 90er Jahren langsam zurückgegangen und man hat auch schon gehört, in nochmal 5 Jahren ist nur noch die Hälfte. Das bedeutet, das Linux hat quasi dem ganzen Unix einen riesen Schub gegeben und den Großrechner auf alle Fälle. Denn wenn Sie nochmal vielleicht das Beispiel, in ZOS haben wir immer noch die Schnittstelle drin für Unix, die heißt Unix System Services. Und die Unix System Services können Unix-Anwendungen laufen. Aber das bedeutet, dort ist kein Unix-Betriebssystem drin, sondern alles, was Unix tut, ist dort irgendwie emuliert oder nachgebildet. Das können Sie sich vorstellen, wenn Sie in Unix neue Funktionen einbauen müssen, müssen Sie in dem riesen Monster das mit wahrscheinlich Hunderten von Leuten wieder nachemulieren, zum Laufen bringen und wieder sicherstellen, dass die Anwendungen laufen. Wenn Sie ein Linux da haben, dann ist ein Linux in Linux. Und wenn die Anwendung auf Linux läuft, dann läuft sie dort.
Ja. Und die Unix-Sachen sind ja auch ein bisschen auseinandergelaufen. Also da gab es das Linux von IBM, das AIX, dann gab es von HP 1, HPUX, dann hat Sun sein eigenes Zeug gemacht und die waren ja alle irgendwie inkompatibel zueinander.
So ist es.
Man war ja nicht mehr, dass man gesagt hat, oh, was auf einem Unix läuft, läuft auf anderen Unixen auch.
Das ist richtig.
Und den Vorteil hat man jetzt bei Linux, dass wenn es auf Linux läuft, dann läuft es halt auf Linux. Und
ich meine, das Linux ist jetzt ein Beispiel, wie man die einzige Möglichkeit, wie man so ein großes System machen kann, indem sie die besten Leute weltweit dazu kriegen, dort mitzumachen.
Und das auch meistens noch freiwillig.
Und das freiwillig umsonst. Aber das ist glaube ich, nicht negativ, sondern man macht ja viele Dinge freiwillig. Ich glaube, dass unter heutigen Programmieren schon eine Ehre ist, wenn man zum Beispiel so ein Untergebiet der Maintainer in Linux ist und direkt mit dem Linux Torvalds quasi kommunizieren kann und mit diesen Maintainern.
Oder zumindest sagen kann, da das Stückchen Code im Linux-Kernel, das habe ich entwickelt.
Also wir haben das damals sehr schnell gelernt. Also es war, für mich war das schon unheimlich interessant. Und zwar, wenn man in Linux nicht sauber programmiert, und zwar so, dass es jeder lesen kann, nicht alles diese Regeln einhält, die eigentlich in Linux Torvalds vorgibt, wie man eigentlich programmieren soll, dann dürfen Sie dort nicht mitmachen. Das bedeutet, wenn Sie ein Stück Code schreiben, schicken das an einen der Maintainer und das ist so Spaghetti-Code, dann schickt er Ihnen den zurück. Sie haben noch eine Chance, den zu ändern. Und wie in der Natur, entweder Sie lernen dazu oder Sie sterben.
Ja, so ein bisschen.
Und das war erstaunlich bei uns. Wir haben diese neuen Leute eingestellt. Das waren zum Teil alles Linux-Freaks. Die haben diese alt eingedienten IBMer nur akzeptiert, wenn die auch das mitgemacht haben. Es war manchmal nicht so einfach, aber dort ging das Gleiche. Entweder man lernt es oder man macht mit. Und gute Leute, die lernen das schnell, denn im Prinzip einen Code zu schreiben, den jeder lesen kann, der gut zu ändern ist, ist eigentlich das, was jeder tun sollte. Ne?
Ja.
Und das, wenn Sie aber heute in die Betriebssysteme gucken, nicht nur der Großrechner, auch in Windows oder so, dann ist das meiste Spaghetti-Code.
Ja, es hat ja auch jahrelang dann niemand mehr angefasst.
Ja, oder
auch, auch nicht mehr
oder es wurden dauernd Rucksäcke angehängt, verstehen Sie? Immer wieder was zugefügt und nicht wieder sauber programmiert.
Ja, deswegen ja, müsste man eigentlich, viele Sachen müsste man mal wieder komplett neu starten. Also es ist das bisschen, was macOS ja auch mal gemacht hat, die haben ja dann auch mal gesagt, so geht's nicht weiter, wir starten jetzt mal komplett neu und haben ja auch auf einem Unix aufgesetzt. Ich meine, das müsste Windows auch mal machen.
Ich glaube, das ist nicht machbar. Und zwar, das kann ich erklären auch an den Großrechnerbetriebssystemen. Zuerst mal, was Linux macht. Linux macht es immer, wenn eine Änderung passiert, wenn eine größere Änderung passiert, die eine Schnittstelle ändert. Dann wird diese Schnittstelle neu definiert und zwar optimal und minimal. Es gibt minimal Anbindungen an der Schnittstelle. Das bedeutet, alle, die diese Schnittstelle in Linux benutzen, müssen ändern.
Ja, das ist eigentlich nicht so gut, ne?
Das ist eigentlich nicht so gut. Aber wenn Sie das nicht machen, dann müssen Sie dort einen Rucksack anbauen. Und dann bauen Sie einen zwei und irgendwann können Sie es nicht mehr ändern, weil das zu groß der Moloch geworden ist. Und wenn Sie jetzt noch denken, dass manche Leute auch in Windows Anwendungen schreiben, die dort unten reingreifen und auf diese Schnittstellen wieder an und Sie ändern jetzt die Schnittstelle, dann haben Sie ein Riesenproblem.
Ja, weil alle Anwendungen nicht mehr laufen.
Dann laufen die Anwendungen nicht mehr. Und dann sagt der Kunde, jetzt liefern Sie mir einen neuen Release und der hat viel mehr Fehler wie vorher.
Aber man könnte ja dann immer noch auf die Emulation zurückgreifen. Man kann ja dann sagen, das hat ja Microsoft auch eine Weile gemacht, als sie von 98 oder ME oder was sie da waren, dann auf die NT-Reihe gegangen sind. Da haben sie dann auch angefangen, ihr altes Zeug zu emulieren.
Ja, das geht ein Weilchen, aber dann, ich kann nur ein Beispiel sagen. Wir haben in dem VSE-Betriebssystem mal den Bandtreiber neu schreiben wollen. Weil der war völlig, also der hat man da Anfang der 60er Jahre geschrieben, irgendwann haben wir in den 80er Jahren den neu geschrieben. Wir haben ein irres Problem gehabt, weil viele Anwendungen in den Code eingegriffen haben, verstehen Sie? Und jetzt lief das alles nicht mehr.
Und wie haben wir uns dann gelöst?
Wir haben das damals mit Mühe wieder gelöst. Wir sind zum Teil so in den Kundenkreis, haben dann bei denen die Anwendungen geändert. Aber das ginge heute gar nicht mehr. Weil das sind so viele Anwendungen, können gar nicht mehr machen.
Ja, das sind zigtausend User. Also so beim Mainframe sind es vielleicht nur mehrere tausend.
Aber jeder hat dann tausende Programme oder sowas ähnliches. Ja.
Um diese ganze Linux-Sache zu pushen, hat die IBM ja dann auch noch die Preise so ein bisschen gesenkt oder zumindest Spezialprozessoren entwickelt, dieses Integrated Facility for Linux zum Beispiel, diesen Spezialprozessor. Der ist einfach ein normaler Prozessor, bloß dass er billiger ist.
Das ist ein normaler Prozessor, ein bisschen anderer Microcode drauf und der ist dann billiger, sodass er konkurrenzfähig ist zu den Rechnern, die nur Linux haben.
Das heißt also, auf der einen Seite hat Linux tatsächlich geschadet, weil man ja jetzt die Prozessoren nicht mehr so teuer verkaufen kann.
Die hätte man aber sonst ja gar nicht verkauft.
Genau, auf der anderen Seite hat man aber sich natürlich Workload dazu geholt und konnte die Sachen überhaupt verkaufen.
Das ist völlig richtig so. Und was man jetzt häufig hört, was nicht ganz fair ist, ist das, dass man sagt, die verlangen für ihr altes Betriebssystem und für die Prozessoren von ihrem traditionellen Betriebssystem sehr viel mehr wie für das Linux, für die Prozessoren von Linux. Aber man muss natürlich auch sehen, was sind die Betriebssysteme, in die alten Betriebssysteme ursprünglich. Ich sage ja, das sind sicher, ich würde sagen, 50.000 bis 100.000 Mannjahre, die in dem ZOS stecken. Und die sind alle, die IBM-Jahre sind nicht billig, wir verdienen dort gutes Geld. Also das ist einfach das, wo der Großrechner einfach mehr kostet. Ja. Und auch einen besseren Service hat.
Was kostet so ein Prozessor, so ein einzelner ungefähr?
Ich habe es nicht im Kopf.
Aber mehrere 10.000.
Ja, oder? Also ich weiß nur immer von VSE-Kunden, was die im Jahr uns bezahlt haben. Und es waren eine hohe zweistellige Millionenzahl an Schweizer Franken, zum Beispiel Schweizer Bank oder sowas ähnliches. Okay. Also das sind sehr große Mengen, aber dafür stimmt dann auch alles.
Und auch der RAM ist sicher nicht, also ich meine, wenn ich mir jetzt für zu Hause RAM kaufe für mein Notebook, das kostet ja gar nichts mehr.
Und der IBM wird auch immer billiger, ist immer noch ein Faktor 100 teurer, mit dem, den Sie kaufen.
Ja, das ist für Linux auch ein bisschen billiger geworden, habe ich gelesen.
Ja, das wird immer billiger, aber das schleppt sich halt nach.
Ja, noch was zu sagen, so allgemein, also es scheint ja echt eine spannende Entwicklung gewesen zu sein, damals.
Also es war für uns damals sehr spannend, denn wir waren ja mit dem VSE, haben die Strategie verfolgt, die vorher sagte, dass wir alles versucht haben, auf dem zweiten Betriebssystem laufen. Deswegen kam uns das Linux natürlich gerade recht. Aber es war schon intern ein harter Kampf und es hat einige Erfahrungen gebraucht, um das in der IBM so lange wach zu halten, bis die IBM so weit war, um Ja zu sagen. Mhm. Nicht? Es war bestand öfters die Gefahr, dass wir gekillt wurden.
Jetzt nur, nicht in Wirklichkeit,
nicht, sondern nicht persönlich, sondern einfach das Projekt gekillt wurde. Ja. Es wäre schade gewesen, die IBM hätte signifikant verloren und ich glaube auch die ganze Datenverarbeitung. Ich glaube auch umgekehrt, dass das, als das Linux auf dem Großrechner dann gelaufen ist, hat es dem Linux auch Aufschub gegeben, der gesamten Community, die Linux benutzt.
Ja, also das damals fand ich das auch total toll, dass plötzlich Big Blue jetzt irgendwas mit Linux macht. Also das fand ich damals auch toll. Und es waren ein paar sehr lustige Werbespots, die da liefen.
Aber das war nicht das Erste. Ich war immer jemand, der versucht hat, neue Dinge zu unterstützen und die, wenn ich sie für gut fand, auch durchzuboxen.
Wie ist das heute mit IBM und Linux? Das ist jetzt ein normales Verhältnis, das ist gut.
Das ist ein normales Verhältnis, in der IBM ist das so. Ich meine, da haben sehr viele Leute, eine Community, wo sehr viele was zu sagen haben. Aber wenn irgendwo mal eine Entscheidung getroffen ist, wie im Jahr 2000, wir gehen Linux, dann steht auch jeder dahinter und geht dahinter. Mhm. Und dann bekommt man die volle Unterstützung. Davor war es etwas schwierig. Ich hatte wohl genug Geld, um das zu finanzieren, aber ich durfte das Geld nicht benutzen, das war ja für andere Projekte. Nicht? Deshalb musste manchmal andere Wege gehen. Ein Beispiel, ich brauchte den Großrechner für Linux, um das Linux zu haben. Aber ich hätte auch genug Geld gehabt, so einen Großrechner zu organisieren. Aber ich durfte den nicht organisieren mit dem Geld. Also musste ich auf anderen Wegen einen Großrechner organisieren. Und da habe ich immer einen guten Freund gehabt, den Herrn Strassemer, der überall bekannt ist in der IBM, der alle gute Ideen unterstützt. Und da, der hat mir dann einen Großrechner besorgt. Oder $200,000, um einen kleinen Großrechner zu holen. Mhm. Es war schon manchmal schwierig, aber wir haben das gepackt.
Es ist bei der IBM öfter so, dass man sowas in der Freizeit oder nebenbei mal so programmieren darf, obwohl man jetzt da nicht die wirklich volle Erlaubnis hat?
Es ist nicht normal.
Okay.
Aber es bedarf immer zwei Dinge. Einmal, der Chef, der es toleriert oder der es unterstützt, im Prinzip braucht den Chef, der es unterstützt. Und der Chef braucht wieder die Mitarbeiter, die dazu imstande sind, sowas Neues zu machen. Ich brauchte also schon der eine Mitarbeiter, der dabei war, der heute noch einer der Top-Leute dort ist, das war schon die entscheidende Rolle spielte, der das dann weitergetrieben hat.
Gibt es sowas wie eine bestimmte Zeit von IBM, wo jeder mit seiner Zeit was machen darf, was er will? Also so, sich so ein Projekt schnappen oder so? Gibt es sowas heute? Also was weiß ich, manche Firmen haben ja jeden Freitag darfst du dir irgendwas rausgreifen und dasselbe machen. Wir bezahlen die Arbeitszeit, aber du musst nicht dein normales Projekt machen.
Also solche Dinge gibt es in der IBM schon und wird auch gefördert. Und da gibt es offizielle Programme, die dann das laufen. Aber da ist immer ein bisschen Bürokratie dahinter. Mir ist also nicht bekannt, dass da als ganz große Dinge jetzt passiert, zumindest bei uns nicht. Aber die Programme gibt es, weil die IBM hat natürlich prinzipiell schon Interesse daran, wenn das keiner mehr macht. Also ich kenne viele Programme, wenn zum Beispiel den Transaction Monitor nimmt von CICS, viele von den Dingen haben so angefangen, dass im Prinzip im Vertrieb draußen ein paar Programmierer das für den ersten Kunden gemacht haben. So, es war quasi die Keimzelle. Nicht? Das ist ja auch wieder sowas Ähnliches.
Ja. Wie geht es weiter mit IBM und Linux? Irgendeine Idee?
Das Linux ist voll etabliert und ich glaube, das stützt das Geschäft im Großrechnerbereich. Die anderen Bereiche kenne ich jetzt nicht so gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in einigen Bereichen auf der P zum Beispiel auch die Unix ablöst. Mhm. Oder eher unterstützt, dann läuft halt Unix und auf P und das IBM Unix und die Linux drauf. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Linux in vielen Bereichen, in der IBM und in anderen Steinen, die Unix mit der Zeit ablöst.
Und wie geht es weiter mit den Mainframes? Also ich meine, bleiben die jetzt, sind die jetzt dauerhaft etabliert, wird es die immer geben?
Ja, es wird nie irgendwas immer geben, aber so wie ich informiert bin, läuft das Geschäft mit den Mainframes sehr gut. Es gibt sicher nicht sehr viele neue Kunden, aber die Kunden, die IBM in den Mainframes hat, die werden immer mehr Load auf die Mainframes bringen und haben in den vergangenen Jahren eher Load von anderen Systemen auf die Mainframes gebracht, als dass Load weggegangen ist.
Aber wenn es keine neuen Kunden gibt, dann wird sich das ja auch irgendwann erledigen. Also ich meine, wenn es viele große Banken sind, die Banken brechen jetzt zusammen oder so.
Das hoffen wir mal nicht, dann haben wir, glaube ich, ein größeres Problem. Hm. Also ich habe jetzt die Zahlen, ich bin ja kein Vertriebsmensch, habe jetzt die Zahlen nicht, aber von den Top 500 Firmen haben wahrscheinlich die meisten Mainframes und werden in Zukunft die meisten Mainframes haben. Wird sich die Datenverarbeitung mal irgendwann ändern? Todsicher. Ich meine, wir haben ja auch mit dem Supercomputer schon gesprochen, dass es irgendwann Computer gibt, die arbeiten wie ein Gehirn und so Zeug. Ob dann noch die Mainframes eine Rolle spielen, habe ich keine Ahnung.
Ja, dass ich ein Implantat habe und gleich mit dem Computer rede irgendwo.
Und sowas ähnliches.
Drift noch ein bisschen die Science-Fiction ab. Es ist ja auch so die einzige Hardware, die IBM noch groß baut, oder? Alles andere ist ja abgestoßen worden oder verkauft worden. Nee, oder so.
Gibt die anderen Rechner, die wir da im Labor gesehen haben, das P-System, gibt es ja, die IBM hat ja im Prinzip nur die ThinkPads und die Desktops abgegeben.
Diese P-Series, die basiert auf den Power-Prozessoren. Ne?
So ist es, ja.
Und die Mainframes, die Z-Series, ist eine völlig andere eigene Architektur.
Ja, das ist richtig.
Und neu ist jetzt noch so ein bisschen diese Zell-Prozessoren, die kommen auch von IBM.
Ja.
Die für die PlayStation 3 eingesetzt werden.
Die wurden auch in Böblingen entwickelt.
Oh ja. Aber ansonsten, mehr Hardware macht die IBM jetzt nicht mehr. Die ThinkPads machen sie auch nicht mehr, Festplatten machen sie nicht mehr.
Ja gut, aber die mit den ThinkPads, ich meine, das ist schon ein Massengeschäft geworden. Das ist einfach dann von der Größe noch, nehme ich an, uninteressant. Ich weiß nicht, warum sie es abgestoßen haben. Aber wahrscheinlich verdient man daran nichts.
Ja, oder bei Mainframes ist es halt noch so, dass man da wirklich am meisten Geld...
Man muss ja sagen, die IBM hat sich sehr stark entwickelt. Als wir vor 15 Jahren hatten wir ja noch kaum diesen Global Services, das sind die im Prinzip direkt mit den Kunden und für die Kunden arbeiten. Und heute macht die IBM, glaube ich, zwischen 50% und 60% des Umsatzes wird schon durch Global Services gemacht. Die Mainframes sind nur noch ein kleiner Teil des IBM-Umsatzes. Und man hat auch Pricewaterhouse übernommen, um dies zu stärken. Und man wird es immer stärken und man möchte es weiter ausbauen. Das wäre die IBM, wird den Weg gehen, den Kunden rundum zu bedienen mit allem, was es gibt, aber nicht alle Hardware selbst machen. So auch nicht alle Anwendungen.
Aber da wird es schon immer noch ein bisschen Hardware geben. Also teilweise hat man echt Angst gehabt, dass die machen demnächst gar nichts mehr mit Hardware. Die verkaufen alles.
Okay, glaube nicht. Würde ich nicht sagen.
Okay. Ja. Noch irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben oder worauf wir eingehen können? Also meine Fragen waren es soweit eigentlich.
Ich glaube schon, die wichtigsten Dinge hatten wir schon.
Man kann ja immer noch an vielen Stellen tiefer eingehen. Ich glaube, wir haben jetzt nicht so tief über, wie sieht ein Mainframe aus und so, da hätte man ja natürlich auch noch mehr machen können. Wie sieht ein Multi-Chip-Modul wirklich aus und über Books und alles mögliche haben wir ja nicht wirklich geredet. Aber ich würde sagen, zu tief kann man das auch gar nicht machen, weil sonst hören die Leute vielleicht auch irgendwann nicht mehr zu.
Wer weiß, ja.
Obwohl so eine 1,5-Stunden-Sendung ist schon nicht schlecht und ich kenne ja meine Pappenheimer, die hören doch gerne zu und wenn nicht, ihr könnt natürlich da draußen einfach Vorschläge für neue Themen schicken, einfach an info@radiotux.de schreiben, ihr könnt natürlich in den Chat kommen und da, falls ich mal in der Nähe bin, mich ansprechen oder uns ansprechen und ansonsten demnächst gibt es uns natürlich wieder auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Von dort senden wir wieder live am 14. und 15.03. live aus Chemnitz, aus den Messehallen, ist vielleicht schlecht zu sagen, von der TU dort. Wir werden eine schöne kuschelige Ecke haben und wieder viele, viele Interviews vor Ort machen. Ja, ansonsten auch die nächste Radiotux@Horat-Sendung gibt es in Kürze. Ja, ich denke mal, am 12.02. haben wir wieder eine neue Ausgabe. Themen stehen noch nicht fest, aber wer Vorschläge hat, wir sind ja immer offen. Ja gut, dann vielen Dank, Herr Klink.
Ja, ganz schön.
Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Wird ja mittlerweile fast dunkel draußen. Und ja, hoffen wir mal, dass das mit IBM und Linux und so noch viele Jahre gut weitergeht.
Aber mit IBM auf alle Fälle. Und Linux tot sicher.
Hoffen wir mal. Also ich meine, da sind ja schon ganz andere Unternehmen manchmal pleite gegangen, wo man gedacht hat, die waren schon 100 Jahre da, aber denken wir mal nicht, dass sowas passiert. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit und geht auch mal draußen an die Luft und so, ne? Ne? Ihr wisst schon. Ciao. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JMT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Share-Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Linux.